Ja, dann habe ich jetzt die Freude und Ehre, die Schriftlesung zu lesen. Und zwar geht es heute um einen Text aus dem Römerbrief, aus dem 12. Kapitel, die Verse 3 bis 8. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun.
Hallo auch nochmal von mir. Wen ich noch nicht begrüßt habe, sage ich das jetzt auch nochmal. Hallo, ich bin Tobias. Ich bin Pastor hier bei Mittendrin. Du kannst mich, glaube ich, gerne noch einen Tick leiser machen. Klingt auf jeden Fall für mich so ein bisschen so. Genau, ihr hört mich, denke ich, gut, oder? Passt so, hä? Ich bin Pastor hier bei Mittendrin und wir haben eine, wie Anne schon gesagt hat, eine Themenreihe gestartet letzte Woche. Wenn du heute zum ersten Mal hier bist, denkst du, ja, vielleicht ist das sogar eine ganz gute Frage. Kirche und ich, wie passt das eigentlich zusammen? Worum geht's eigentlich in Kirche? Kennst mi Bracha? Hier ist es vielleicht auch eine Frage, passt das überhaupt? Und ich stehe heute hier vorne vor euch und erzähle euch was über Kirche als eine Person, die nicht ganz neutral zu diesem Thema vielleicht redet. Denn ich bin vor 4 Jahren mit meiner Frau und auch der Familie von Aaron und Anne, sind wir hier nach Cottbus gezogen, um eine neue Kirche zu starten. Das ist ein bisschen ein Ergebnis davon, von dieser Kirche, die wir gestartet haben. Und das heißt, ich rede hier als jemand von diesem Konzept Kirche, der grundsätzlich erstmal davon überzeugt ist, der das gut findet. Denn ich habe in meinem Leben Kirche sehr, sehr positiv an vielen Stellen erlebt. Ich habe erlebt, dass in Kirche es passiert ist, dass Leben verändert wurden, dass Beziehungen, die ziemlich kaputt waren, wieder heil geworden sind, dass stolze Menschen, wo man immer denkt, also mit denen möchte ich eigentlich nichts zu tun haben, so Stück für Stück nicht ihren Charakter verändert haben, aber demütiger geworden sind, wo eine große Kreativität sichtbar geworden ist. Ich nehme mal kurz das Handmikrofon, weil ich habe hier vorne so ein
So hört ihr mich vielleicht auch, ja?
Genau, wo Kreativität sichtbar geworden ist, wo Leute, die sich vielleicht gegenseitig verletzt haben, absichtlich oder nicht absichtlich, wieder aufeinander zugehen konnten und sich vergeben konnten, wo andere Leute einander geholfen haben, in einer Art und Weise, was sie sehr viel gekostet hat, manchmal materiell, manchmal vielleicht auch nur an Kraft oder Zeit, und sie das aber freiwillig und gerne getan haben, wo sich in der Stadt eingesetzt wurde. Und ein Beispiel fand ich echt wunderschön in einer Kirche, wo ich dabei war, wo Leute mit Menschen mit geistlicher und körperlicher Behinderung ein ganz starker und bewusster Teil waren, wo sie ganz normal dazugehörten, was also an vielen Stellen irgendwie nicht so ist. Und das begeistert mich an Kirche und das ist, wie ich Kirche erlebt habe. Aber ich habe Kirche auch anders erlebt.
Ich habe Kirche so erlebt, dass da auch manchmal Dinge passiert sind, die mich traurig, manchmal vielleicht auch wütend gemacht haben, wo Kommunikation nicht so gut gelungen ist, wo man nicht nachher aufeinander zugegangen ist und sich vergeben hat, sondern wo es irgendwie wie im Streit auseinandergegangen ist oder wo Leute in diesem Streit geblieben sind, wo man schon den Eindruck hatte, dass das Streben nach meinem eigenen Vorteil bei einzelnen Leuten doch irgendwie höher war, als vielleicht auch mal demütig zurückzustecken und den Vorteil des anderen zu sehen, wo Leute enttäuscht wurden, wo ich vielleicht an manchen Stellen auch enttäuscht wurde. Und ich war in den letzten Wochen bei einem Kontaktstudium, das heißt, ich habe wie noch mal eine Fortbildung gemacht, zusammen mit anderen Pastoren und Pastorinnen aus Deutschland. Und wir saßen dann den einen Abend zusammen, ich kenne viele von denen auch schon länger, und wie man das so macht, wir hatten eine Flasche Wein, ein bisschen Bier und man unterhält sich so, was ist bei euch seit dem letzten Jahr passiert, wo wir uns das letzte Mal gesehen haben, und man tauscht sich aus. Und es kam raus, dass zwei Leute da aus dieser Runde erzählt haben von sehr, sehr herausfordernden Dingen, die sie in ihren Kirchen erlebt haben. Der eine, der ist so mein Alter, hat seitdem ein chronisches Magengeschwür, das ist das Wort, was ich suchen wollte. Also ein wirklich heftiger Konflikt, den man im letzten Jahr erlebt hat, der nicht schön war. Und wir saßen dann so, und dann meinte eine Freundin von mir, die auch Pastorin ist, meinte, okay, lasst uns jetzt aber nicht heute diesen Abend so schließen, indem wir nur quasi die herausfordernden Sachen sagen, sondern lasst uns doch mal überlegen, was waren denn aber auch die Goldstücke, die schönen Momente, die wir im letzten Jahr hatten. Und das war spannend, weil es war nicht so, okay, alle müssen jetzt erstmal, okay, was könnte denn letztes Jahr gewesen sein, sondern es kam jeder, also ja doch, das war auch da, und es waren verschiedene Sachen. Der eine erzählte, wie er mit so einer Kindergruppe darüber erzählt hat, dass es auch Leute gibt, denen es manchmal nicht so gut geht und die voller Eifer gesagt haben in ihrer Stadt, in der Großstadt, wo sie gelebt haben, lass uns rausgehen, und sind zu Obdachlosen gegangen, haben denen Essen gebracht und so aus eigenem Antrieb total die Freude und Fröhlichkeit und keine Menschenfurcht gehabt. Ein anderer hat erzählt, wie da eine Person in die Kirche gekommen ist, mitgebracht von dem Vermieter. Und diese Person hat zuvor die Woche die eigene Wohnung angezündet, leidet unter großen Depressionen und ist in diesen Gottesdienst gekommen. Und er hört da die Geschichte in der Predigt von dem Pastor, der selbst sagt, wie er an dieser Krankheit leidet und wie es ihm geht. Und er erfährt eine totale Offenheit und redet danach mit Leuten und merkt, boah, ja, ich bin nicht alleine damit, es geht nicht nur mir so, und ich darf auch hier in Kirche sein und bin schwach. Und das sind so Geschichten, als ich das gehört habe, die mich total, total begeistern, wo Leute Kirche positiv erlebt haben. Aber, und ich glaube, wenn du dir die Frage stellst, was Kirche vielleicht für dich bedeuten könnte, ob das ein Ort ist, wo du dabei bist, dann kannst du dich, glaube ich, einstellen darauf, dass du irgendwie beides erleben wirst. Diese positiven Sachen, die ich auch erlebt habe, aber bestimmt an manchen Stellen auch Dinge, wo du sagst, das hätte ich jetzt nicht unbedingt in meinem Leben noch irgendwie gebraucht. Das ist Kirche, ein Ort, wo Menschen zusammen sind, wo es Enttäuschung und vielleicht auch Verletzungen gibt, aber gleichzeitig eine unglaubliche Schönheit im Miteinander. Und ich glaube, Kirche bleibt dieser Ort, der nie so ganz perfekt ist. Auch hier bei mittendrin, vielleicht bist du noch so, hast du noch die guten, dann sagst du, ja, hier, das ist der Ort, da ist alles perfekt. Dann kann ich dir sagen, wahrscheinlich in einer gewissen Zeit wirst du mich kennenlernen oder irgendjemand anderen und wirst merken, vielleicht ist mittendrin ist auch nicht ganz so. Und trotz dieser zwei verschiedenen Erfahrungen, die ich so in meinem Leben mit Kirche gemacht habe, ich bin schon von klein auf in Kirche groß geworden, habe ich mich nicht alleine, sondern wir uns dafür entschieden, doch, wir wollen Kirche, wir wollen auch hier in Cottbus Kirche starten. Und das haben wir nicht gemacht, weil wir sagten, okay, wenn ich jetzt komme, wir sind stark genug, wir kriegen das hin, dass die positiven Sachen immer überwiegen, weil wir ja genau wissen, wie das richtig geht und weil wir ja das gut alles genau hinkriegen. Nein, warum wir überzeugt sind oder warum wir diese Kirche angefangen haben, weil es, glaube ich, nicht eine Idee ist von mir, oder von irgendjemandem anderen hier, sondern weil ich glaube, und das sagt der Text, glaube ich, weil Kirche eine Idee von Gott ist, die er sich ausgedacht hat, wo, glaube ich, ein Wir entstehen kann, so heißt es auch auf dem, auf eurem Programmheft seht ihr das, ein verändertes Wir, was unglaubliche Schönheit entfalten kann. Und ihr habt diesen Text gehört von der Apostel Paulus, vor fast 2000 Jahren geschrieben hat, über Kirche. Und Paulus schreibt hier eigentlich so ein bisschen was auf, was Gottes Vision, Gottes Vorstellung von so einer Kirche ist. Und er sagt drei Dinge. Also als erstes, ich lese euch das nochmal vor, ihr findet das auch in eurem Programmheft. In Vers 3 sagt er Folgendes. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Also Paulus sagt, wie soll Kirche eigentlich sein? Wie hat Gott sich das gedacht? Kirche soll ein Ort sein, in dem Menschen ein angemessenes Selbstbild von sich haben. Nicht ich bin der, um den sich alles drehen muss. Ich bin so viel besser, so viel wichtiger, so viel toller als alle anderen, die hier irgendwie sind. Nein, niemand soll von sich mehr halten, als es angemessen ist. Aber auch nicht zu schlecht, denn es soll angemessen sein. Das ist das Erste von dieser Vision von Kirche. Kirche ein Ort, wo Menschen in einer guten Art und Weise ein Selbstbild haben und dass das miteinander prägt. Ohne dass sie sich irgendwie selbst erhöhen müssen und guck mal, wie toll ich bin, und aber auch nicht, wo sie sich irgendwie schlecht machen müssen und ich bin ja gar nichts wert. Dieser erste Teil von diesen Dingen, wie Paulus Kirche besteht, würde ich sagen, klingt gut. In so einer Gemeinschaft wäre ich gern dabei. Und dann geht Paulus weiter und dann macht Paulus ein Bild, wie er Kirche beschreibt, nämlich das Bild von einem Körper, das habt ihr gerade gehört, in Vers 4 und 5. Und er sagt, so wie ein Körper aus vielen einzelnen Körperteilen besteht, so soll auch die Kirche nicht aus immer gleichen, ganz gleichförmig, gleich aussehenden Teilen bestehen, sondern aus ganz vielen unterschiedlichen anderen Teilen sein und bestehen. Und jedes Körperteil hat seine besondere Aufgabe, die es dann einbringt. Es gibt ganz viele Unterschiede, aber die sollen nicht dazu führen, dass jeder sein eigenes Ding macht, sondern diese Unterschiede werden zu einer Einheit, also eine Einheit in Vielfalt. Und das ist nicht ein grauer Einheitsbrei, wo wir alle genau gleich sind und müssen uns gar nicht zum Nachbarn irgendwie drehen, weil wir wissen, der denkt und isst und sieht aus genauso wie ich. Vielleicht habt ihr so einen Eindruck, dass Kirche vielleicht manchmal so ist. Nein, es soll ein bunter Haufen an verschiedenen Charakteren und Menschen sein, die trotzdem eine Einheit bilden. Ein Organismus, der sich so miteinander ergänzt. Und auch wenn ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, doch, klingt auch gut, wäre ich auch gern dabei. Und dann geht er weiter in den letzten Versen, die ihr vorhin gehört habt, wo Werner vorgelesen hat, dass Gott Menschen in der Kirche bestimmte Gaben gibt, bestimmte Fähigkeiten, Persönlichkeiten, und dass die Idee ist, dass in Kirche jeder das, was er so hat, einbringt zum Wohl der anderen. Also wenn der Manu heute hier ist und hier Musik macht, dann bringt er etwas mit, was er irgendwie hat, zum Wohl von uns. Und so bringt der andere das, der eine das, und es gibt so einen bunten Mix, wo alle quasi auf den anderen gucken und sich hingeben mit ihrem Ganzen, was sie so haben, um das Ganze und den anderen im Blick zu haben. Und wenn ich an so eine Gemeinschaft denke, muss ich auch sagen, klingt auch sehr gut. Und denkt ihr vielleicht auch, das ist doch eigentlich eine Gemeinschaft mit diesen drei Punkten, wo Leute richtig von sich denken, nicht zu überholt, nicht zu schlecht, wo wir Unterschiedlichkeit feiern können und da, wo wir uns mit dem, was wir haben, für die anderen einbringen. Ist das nicht eine Gemeinschaft, wo wir gern dabei waren? Und ich habe jetzt für euch mal eine Frage an den Tischen. Wenn ihr alleine sitzt, könnt ihr euch ja noch an einen anderen Tisch hier dazusetzen oder so, wo ihr mal euch darüber austauschen könnt. Habt ihr Kirche schon mal so erlebt, vielleicht nicht in Perfektion, aber vielleicht in einzelnen Teilen, so wie Paulus das hier beschreibt, in diesem Text? Und wenn nicht, was könnten Gründe dafür sein? Also habt ihr Kirche schon mal so erlebt, dann könnt ihr euch gerne darüber austauschen, wie und was auch immer. Und wenn nicht, Was könnten Gründe zu sein? Ein Grund kann zum Beispiel sein, dass du sagst, ich bin heute zum ersten Mal in der Kirche. Das ist auch voll okay. Du darfst dann gerne zuhören oder auch sagen, was vielleicht dein Bild von Kirche ist. Also nehmt euch mal ein paar Minuten, dreht euch zueinander und unterhaltet euch über diese Frage. Hast du Kirche schon mal so erlebt, wie das hier vorgestellt wird? Und wenn nicht, warum vielleicht nicht? Was könnten Gründe sein?
Ich unterbreche euch nochmal. Ihr könnt euch auch nachher gerne noch weiter unterhalten. Ich hoffe, das geht so mit dem Mikro. Für mich passt es, glaube ich. Am Anfang ein bisschen. Ich probiere es nochmal mit Headset. Ja, das ist es für euch. Ihr könnt mal kurz, Hansa, ist alles okay? Ja, passt super. Ihr könnt euch gerne nochmal zu mir drehen und nachher noch ein bisschen weiterreden, weil ich finde das eine spannende Frage. Wie denke ich eigentlich, wie Kirche ist? Habe ich das schon mal erlebt? Und ist da nicht irgendwie ein großer Gap zwischen dem, was ich vielleicht erwarte und was ich erlebe? Oder ist vielleicht auch tatsächlich Kirche etwas, was ich wirklich cool erlebe und wo ich dankbar bin, dass ich vielleicht ein Teil davon bin? Als ich so darüber nachgedacht habe, jetzt die ganze letzte Woche, habe ich gedacht, wie ich euch gerade schon gesagt habe, es klingt echt nach einer tollen Sache, nach einer guten Idee, wo ich gern dabei bin. Aber dann habe ich festgestellt, es klingt eigentlich so sehr gut, nur so lange, wie es auf so einer abstrakten, theoretischen Ebene bleibt. Denn dann kommt da so eine Spannung. Und vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen, vielleicht habt ihr darüber schon geredet. Denn auf der einen Seite ist das so ein Wir, so eine Gemeinschaft, wo ich total gerne dabei bin. Aber auf der anderen Seite merke ich dann ja irgendwann, wenn ich das mal an mich rankommen lasse, dass das ja auch was für mich bedeutet. Vielleicht ist euch das aufgefallen. Das fängt ja bei mir persönlich an. Das heißt ja nicht nur, andere Leute machen das für mich und geben mir das, dieses Gefühl, dieses Erlebnis, sondern ich bin ja ein Teil davon. Ich bin ja, wenn ich Teil von Kirche sein will, auch jemand, der das macht, der nicht zu hoch von sich denkt, der Vielfalt feiert, der sich mit Hingabe für andere, mit dem, was er hat, irgendwie einsetzt. Und wenn ich ehrlich bin, manche von euch kennen mich besser, manche nicht so gut, gibt es Momente in meinem Leben, wo ich das nicht mache. Auch ich als Pastor hier, wo es mir nicht leicht fällt, wo ich das vielleicht auch gar nicht will. Und ich denke, vielleicht kennt ihr das auch manchmal, solche Gedanken, dass man da so sitzt und sagt, mein Leben ist doch schon voll genug. Ich habe vielleicht gar nicht so viel Zeit gerade, mich jetzt auch noch für andere einzusetzen. Und in der Theorie ist das ja auch eine tolle Sache mit dieser Vielfalt. Es ist ja so schön, unterschiedliche Leute bilden zusammen eine Einheit, aber es ist doch manchmal auch einfach nur anstrengend. Wäre es nicht viel einfacher, wenn alle das Gleiche denken, und damit meine ich das Denken, wie ich es gerne denke, wenn sie das machen würden, was richtig ist, also das machen, was ich denke, was richtig ist, und es endlich verstehen, wie es doch richtig geht, nämlich so, wie ich denke, dass es richtig geht. Und manchmal fühlt man sich doch auch so im Recht, so ein bisschen höher von sich zu denken als von den anderen. Also sind wir mal ganz ehrlich, guck mal, wie ich mich hier einbringe, was ich schon verstanden habe. Und wie will diese Person jetzt ankommen und jetzt irgendwas kritisieren, was ich jetzt gemacht habe? Also die soll doch erstmal bei sich anfangen und das so machen wie ich. Dann sind wir vielleicht auf einer Ebene, wo wir dann auch, ja, wo ich dann mal drüber nachdenken könnte, vielleicht über die Kritik nachzudenken. Ich weiß nicht, ob ihr diese Gedanken schon kennt, vielleicht nicht in dieser Tiefe, vielleicht so ein bisschen, vielleicht auch manchmal versteckt. Aber vielleicht habt ihr manchmal so Gedanken in Bezug auf Kirche. Vielleicht seid ihr auch nicht bei Kirche dabei, aber ihr kennt diese Gedanken vielleicht in anderen Orten, wo ihr Gemeinschaft habt. Vielleicht auf der Arbeit, in eurem Team, vielleicht auch da, wo ihr Verantwortung habt. Vielleicht habt ihr Mitarbeiter und ihr denkt, wir sollten ja, aber es ist auch manchmal anstrengend einfach. Warum muss dieser denn jetzt auch noch was sagen? Also es braucht es doch jetzt eigentlich wirklich nicht. Aber das, was Paulus hier sagt, hat, glaube ich, tatsächlich diese Spannung mit sich. Es ist etwas, was wir eigentlich gerne hätten, aber gleichzeitig merken wir, es ist auch, wenn ich wirklich das mal an mich rankommen lasse, es ist herausfordernd für mich, wenn ich Teil von dieser Sache sein will. Denn ich lebe oft nicht so. Aber so ist Kirche, so stellt sich Gott das vor. Und dann ist die Frage, kennst du mich Bracher oder werde ich da gebraucht? Passe ich da rein? Wie kann das denn eigentlich gelingen? Und ich habe mir auch überlegt, wie kann das gelingen? Ich könnte zum Beispiel heute versuchen, ich weiß nicht, wie gut ich darin bin, euch heute Druck zu machen. Also vielleicht bei dem einen oder anderen wird es klappen, dass ich sage, jetzt strengt euch doch mal an, springt mal über einen Schatten. Hier, es gibt genug zu tun hier bei Mittendrin. Bringt euch doch mal ein mit voller Hingabe. Das ist doch gut für euch und ist gut für uns. Und dann könnte ich das mit diesem Bibeltext unterlegen und sagen, guckt mal hier, das ist ja nicht das, was ich sage, sondern das, was Gott sagt, damit ihr ja daran glaubt und das ja ernst nehmt, was ich sage. Vielleicht würde das bei dem einen oder anderen so ein bisschen was kurz bringen, aber es würde keine nachhaltige, dauerhafte Veränderung geben. Denn ich glaube, in jedem von uns, ist vielleicht ein bisschen anmaßend, aber ich nehme euch da einfach mal rein, weil so wie ich Menschen kennengelernt habe und wie ich mich kennengelernt habe und was wir in der Bibel finden, ist, dass, glaube ich, in jedem von uns eigentlich so Tendenzen sind, dass wir uns lieber um uns selbst drehen, das, was uns jetzt wichtig ist, als in gleicher Art und Weise die Bedürfnisse und das Wohl der anderen irgendwie in den Blick zu nehmen, die Wünsche der Gemeinschaft. Und deshalb, wenn man diesen Text so liest und das sich mal so bewusst macht, dann klingt dieser Text vielleicht gar nicht mehr nach so einer schönen, guten Nachricht, sondern irgendwie nach einer herausfordernden, ja, vielleicht auch problematischen Nachricht. Stellt euch mal vor, vielleicht ist ein Beispiel, das ein bisschen verdeutlicht. Stellt euch vor, ihr kriegt einen ganz, ganz langen Brief. Also nicht nur so eine Postkarte, sondern wirklich nochmal einen langen, handschriftlich geschriebenen Brief. Und dieser Brief wurde euch vorher schon angekündigt, mit, dass in diesem Brief, das ist echt eine gute Nachricht für dich. Und ihr kriegt jetzt diesen Brief und denkt so, ja, wie im Studium habe ich das gelernt, jetzt alles lesen, das, man kann auch so ein bisschen Föhn lesen und durchblättern. Ihr fangt an, auf Seite 12 dieses Briefes zu lesen. Und dort steht, ihr lest so die erste Seite, wir müssen dringend das Dach erneuern, die Heizung und die Elektrik muss ausgetauscht werden, aber damit das überhaupt Sinn ergibt, sollten unbedingt Fenster und Türen erneuert werden. Es wird viel Arbeit auf Kosten und viel Geld kosten, aber so ist das nun mal für einen Hausbesitzer. Ich glaube, wenn wir das lesen würden, diesen Brief, dann würde ich sagen, hä, hat man mir nicht gesagt, das ist eine gute Nachricht? Ich bin handwerklich nicht besonders fit, ich habe kein Geld, mein Leben ist voll genug, ich habe auch keine Zeit und ich wusste auch gar nicht, dass ich ein Haus besitze. Warum ist das jetzt eine gute Nachricht? Ich glaube, warum wir das gar nicht verstehen können, ist, weil wir die 11 Seiten, die davor vielleicht schon gekommen sind, nicht gelesen haben, in denen dir vielleicht dann mitgeteilt wurde, übrigens, deine Tante, die du immer sehr komisch fandest, wo du auch immer dachtest, die mag mich nicht, weil ich irgendwie nicht so gut lebe, wie die sich das immer vorstellt, diese Tante, die du immer komisch fandest, die hat dir ein Haus vererbt. Aber nicht nur das, das ist ein richtig schönes Gutshaus, wie wir es vielleicht in Mecklenburg noch so finden, aber nicht, und das hat ein paar Macken, aber nicht nur das, sie hat dich nicht nur das Haus vermacht, sondern sie hat dir so viel Geld dazugegeben, dass es überhaupt kein Problem ist, alle Handwerker dafür zu engagieren, die das fachgerecht machen, und es ist sogar noch so viel Geld übrig, dass du danach in dieser schönen, in diesem Schloss, in diesem Gutshaus ein Leben ohne Sorgen, finanzielle Sorgen leben kannst. Dann ist es plötzlich doch irgendwie eine gute Nachricht, wenn wir diesen ersten Teil hören. Und so ähnlich könnte dieser Text wirken, den jetzt Paulus hier schreibt, wenn wir, glaube ich, ja, nicht wissen, ihr habt den jetzt ja gerade auch nur diesen Ausschnitt gehört, dass dieser Text ja nicht am Anfang von diesem Brief, den Paulus hier schreibt, steht, sondern dass er 11 Seiten lang vorher, 11 Kapitel vorher etwas beschrieben hat. Und der Aaron hat letztes Mal über die Verse, die zwei Verse gepredigt, die direkt davor kommen. Und ich lese euch nochmal den Anfang von dieser Einleitung, wo Paulus sagt, so kann Kirche eigentlich aussehen, vor. Und da schreibt er nämlich, ich habe euch vor Augen geführt, sozusagen 11 Kapitel lang habe ich euch vor Augen geführt, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und jetzt, deswegen kann Kirche so aussehen. Und ich glaube, es ist entscheidend, um diesen Text von heute richtig zu verstehen und mit dieser Spannung, die irgendwie da ist, umzugehen, wenn wir uns vor Augen führen, und was hat Paulus eigentlich diese 11 Kapitel davor geschrieben? Keine Angst, ich lese das jetzt nicht alles vor, dann säßen wir noch ein bisschen länger hier. Sondern dass die Anforderungen, die Gott an uns stellt, wie wir Kirche leben sollen, auch vielleicht mit welcher Hingabe wir daran gehen sollen, die bilden nicht diesen Anfang von unserer Gedankenkette im Glauben. Denn wenn wir glauben, dass das der Anfang ist, okay, jetzt gib du alles rein, dann kommen wir an einer komplett falschen Stelle heraus. Denn dann wird Kirche oder so ein Leben in Hingabe zu etwas, was ich tun muss, damit es gelingt, wo ich mit aller Kraft irgendwie was reingeben müsste und nicht nur ich, sondern ihr auch. Und dann wird am Ende vielleicht wir das irgendwie merken und Gott sagt vielleicht am Ende ja Daumen hoch, ja, oder vielleicht auch eher Daumen runter. Und dann wird Kirche zu etwas, wo ich merke, es fühlt sich irgendwie so ein bisschen an wie die Seite 12 von diesem Brief. Das Dach ist kaputt, die Heizung muss erneuert werden, Türen und Fenster taugen auch nicht und es kostet einfach viel Kraft. Ich habe eigentlich, wenn ich das schon so höre, keine Lust, mich da wirklich einzubringen. Und ich weiß nicht, wenn ihr schon länger bei Kirche dabei seid, denkt ihr nicht manchmal auch so von Kirche? Es sieht nicht immer so an und es fühlt sich nicht immer so an, wie es sein sollte. Und jetzt muss ich mich auch noch einbringen, das ist mir zu viel. Und ich stelle ja sogar manchmal vielleicht sogar fest, wenn ich so nah rangehe, dass vielleicht sogar ich ein Problem bin, dass ich das kaputte Dach bin, weil ich auch immer wieder vielleicht Herausforderungen in diese ganze Gemeinschaft reinbringe. Aber dieser Text steht in Kapitel 12 des Römerbriefs. 11 Kapitel lang hat Paulus von der entscheidenden Grundlage von Kirche gesprochen. Im Bild von der Tante zu bleiben, hat er sozusagen 11 Kapitel geschrieben, es sind alle Ressourcen da, es kommt nicht auf eure begrenzten Kräfte und Motivation an. Selbst wenn du merkst, dass du das Problem in dem ganzen System bist, die Grundlage für ein verändertes Wir, für Kirche, für diese Gemeinschaft, sind nicht wir, die wir das schon oft nicht irgendwie hinkriegen, sondern liegt in dem, was bereits für uns gemacht hat. Paulus nennt das hier Gottes großes Erbarmen. Was das bedeutet, ist, dass eigentlich Paulus schreibt, wir sind alle im gleichen Boot und Gott hat sich uns zugewandt, sich hingegeben. Er hat das eigentlich als Einziger richtig gelebt. Er, wenn wir uns das vorstellen, ich weiß nicht, ob Gott für dich etwas ist, wo du was mit anfangen kannst, aber stell dir mal vor, es gäbe einen Gott, der wirklich alles gemacht hat. Der ist natürlich irgendwie in einem höher, weil er hat uns ja geschaffen. Und dieser Gott, heißt es in diesen 11 Kapiteln, die Paulus beschreibt, dieser Gott sagt, ich gebe all das auf, was meine Vorrechte wären und gebe mich hin für euch. Obwohl ihr mich vielleicht manchmal so behandelt wie so eine Tante, die eigentlich nicht so gerne mag. Er hat den ersten und entscheidenden Schritt getan für unser Leben und für Kirche. Und er, der für dich vielleicht so ist wie so eine Tante, die du komisch findest, wo du nicht weißt, was du wirklich mit ihm anfangen sollst, er hat sein Leben sogar so weit, und das haben wir an Ostern und Karfreitag gefeiert, er hat sein Leben sogar so weit quasi hingegeben, dass er gestorben ist, sich geopfert hat, um dir nahe zu sein. Dir, den du vielleicht ihn gar nicht so besonders gut kennst. Und er will eine Einheit herstellen, die ein Ort ist, wo jeder gebraucht ist, wo Schönheit sichtbar werden kann, wo wir Vielfalt feiern dürfen. Und das ist, was Jesus getan hat, das ist Grundlage. Und was heißt das konkret vielleicht für diesen Text, den Paulus dann jetzt hier schreibt? Wie verändert diese Grundlage vielleicht mich und uns als Kirche? Was ist da der Unterschied? Wenn wir nicht rangehen, okay, jetzt müssen wir alle irgendwie was leisten, sondern wenn eigentlich was anderes schon passiert ist. Zum Beispiel nehmen wir diesen Punkt, wie kann es gelingen, dass wir nicht zu hoch oder zu schlecht von uns denken? Paulus sagt in diesen 11 Kapiteln, dass eigentlich jeder Mensch, egal wer jetzt heute von euch hier sind, wir sind alle in gewisser Weise, so unterschiedlich wie wir sind, alle an dem gleichen Punkt, dass eigentlich niemand, das klingt vielleicht manchmal hart, aber niemand es verdient hat, dass Gott sich uns zuwendet und sagt, das, was Jesus getan hat, das habe ich ja verdient. Für alle beruht es eigentlich auf einem freien Geschenk. Nicht, weil wir so toll leben, weil wir so tolle Leute sind. Und Gott ist der Initiator. Und Paulus schreibt das in Kapitel 3 dann so, hat noch irgendjemand einen Grund, auf irgendetwas stolz zu sein? Und dann sagt er, nee, das kann nicht sein. Denn das, was die Grundlage ist, was das initiiert hat, das ist Gott. Keiner von uns kann bei Kirche dabei sein oder vielleicht denkst du das, keiner von uns kann Christ sein, sich Christ nennen, weil er ja so gut ist, weil er ein gutes Leben führt, sondern wir stehen alle auf einer gleichen Stufe. Wir alle müssen dieses Geschenk annehmen und daran glauben, dass Jesus uns sich zugewendet hat. Und das nimmt Stolz. Denn dann sehe ich vielleicht irgendeine andere Person und merke, wie es im Leben nicht hinkriegt und denke so, ja, zum Glück ist es bei mir anders und zum Glück habe ich dieses Problem nicht oder sollte sich doch jetzt mal, diese Person sollte doch jetzt einfach mal wissen, was richtig ist. Aber die gute Nachricht, das, was eigentlich die Grundlage ist, sagt mir, hey, du stehst auf der gleichen Stufe. Genauso für dich musste Jesus diese Hingabe machen und alles für dich geben. Und egal wie fromm oder vorbildlich du lebst oder dich hältst und denkst, ja, ich habe doch manches schon verstanden, aus Gottes Sicht brauchen wir das alle. Und es ändert, glaube ich, unseren Blick auch darauf, wie wir, wenn du Christ bist, vielleicht auch Leute sehen, die nicht zur Kirche gehören, die mit Kirche nichts am Hut haben. Oder vielleicht auch dein Blick, wenn du nichts mit Kirche zu tun hast, wie du Christen siehst. Christen sind nicht Leute, auch wenn sie es vielleicht manchmal denken, das sind die Leute, die ihr Leben gut hinkriegen, die es verstanden haben, die jetzt gut genug sind, die es verdient haben, irgendwie in Kirche dabei zu sein oder mit Gott unterwegs zu sein. Sondern auch für sie musste Gott stellvertretend das Leben leben, was sie nicht hinkriegen. Das ist, glaube ich, eine Grundlage, eine Gnade, die Stolz wegnimmt. Wenn ich das glaube und wenn ich das erlebe, weil dann bin ich nicht besser. Egal, vielleicht gibt es eine Sache, wo jemand was mit zu kämpfen hat und das ist kein Problem für mich. Aber an einer anderen Stelle brauche ich das ganz genauso, diese Zuwendung von Gott. Aber es verändert, glaube ich, gleichzeitig auch mein Selbstbild, wenn das vielleicht eher dein Problem ist, und ich kenne das vielleicht bei mir manchmal auch, dass wenn ich zu schlecht von mir denke, wenn ich denke, ach, wer kann mich schon gebrauchen? Ich bin doch nichts wert und ich sehe schon wieder, ja, ich bin das Dach. Ich bin vielleicht nicht nur das Dach, was kaputt ist, sondern ich bin auch noch die Heizung. Ich bin alles. Ich bin eigentlich das große Problem. Und ich glaube, auch da ist die gute Nachricht eine Antwort, die das verändern kann. Denn Gott hat dich und mich ganz bewusst gemacht. Und das sagt die Bibel und daran glaube ich. Ganz speziell, er hat die 7,9 Milliarden Menschen, die es mittlerweile auf dieser Welt gibt, gesehen und hat gesagt, ha, einer fehlt noch. Ganz speziell du. Dich will ich mit deiner Art und Weise noch haben. Du fehlst noch. Und nicht nur das, dass ich dich gemacht habe, so wichtig bist du mir, sondern ich bin sogar bereit für dich, all das, was ich getan habe, was Jesus gemacht hat, was wir an Karfreitag gefeiert haben, wo wir darüber gehört haben, das habe ich gemacht, weil du mir so wichtig bist. Und wenn du denkst, ich bin nicht wert, ich kriege es doch eh nicht hin, dann kann diese gute Nachricht, die in diesen 11 Kapiteln vorher kommt, glaube ich, dein Denken verändern und dir einen Selbstwert schenken, der unabhängig sein kann von dem, was ich leiste. Und es gibt Zeiten, da gelingt uns manches im Leben und wir sind vielleicht auch so, ja, ganz stolz. Es gibt aber auch Zeiten, da kommen Sachen, manchmal können wir auch gar nichts dafür, da geht alles drunter und drüber in unserem Leben. Und ich glaube, da kann es so befreit sein, nicht zu schlecht von mir zu denken, sondern zu wissen, das, was zählt, ist, dass da ein Gott ist, der sagt, du bist mir wichtig, ich habe dich gemacht, du bist geliebt, du gehörst zu mir. Und es ist nicht meine Anstrengung, die es jetzt braucht in Kirche, jetzt endlich ein bisschen demütiger zu sein, sondern es ist die Veränderung, die ich erleben darf. Und genauso macht die gute Nachricht es, glaube ich, auch möglich, Vielfalt zu feiern, die wir in der Kirche finden. Und Kirche ist ja ein besonderer Ort. Vielleicht habt ihr das gerade schon gemerkt, wenn ihr am Tisch mit Leuten hier zusammensitzt, die ihr heute vielleicht auch zum ersten Mal gesehen habt. Kirche ist ja ein Ort, wo Menschen zusammenkommen, auch in so einem Gottesdienst. Menschen, mit denen ich wahrscheinlich außerhalb von Kirche nie zusammenkommen würde. Manche sind vielleicht auch ein bisschen anders als ich und das sind keine Leute vielleicht, und ich spreche das jetzt einfach mal allgemein von hier vorne, deswegen müsst ihr das jetzt nicht den Leuten am Tisch sagen, wo ihr sagt, ja, mit denen würde ich normalerweise vielleicht nicht meine Freizeit verbringen. Oft sind das Menschen, die so ganz anders sind als ich, mit ganz anderen Geschichten, vielleicht einer anderen Arbeit, anderen Interessen, anderen Hobbys, mit anderen Lebensstil, einer anderen Ansicht, anderen Kleidungsstil. Und es sind vielleicht nicht immer die coolen Leute, mit denen ich gerne sage, mit denen möchte ich ein bisschen abhängen und eine schöne Zeit haben. Und eigentlich ist diese Vielfalt selten ein Grund, wenn wir das in unserem Leben so sehen, dass andere Leute anders sind, wo wir sagen, das ist ein Grund, den ich feiere, wenn wir solche Unterschiede zu anderen Menschen feststellen, sondern eher etwas, was uns manchmal ärgert, was uns auseinandertreibt. In unserer Freizeit suchen wir uns doch eher Leute, die so sind wie wir, vielleicht unterschiedlich sind, und das finden wir auch in einer bestimmten Art und Weise, das finden wir vielleicht sogar bereichernd, oh, da kommen Sachen an, aber so in den Grundansichten oder in bestimmten Dingen, da sind wir doch auf einer Wellenlänge. Aber Paulus sagt, dass diese Unterschiede gut sind, Gott sagt das, er hat sich das so ausgedacht und sagt sogar, es braucht diese Unterschiede. Dieser ganze Körper würde nicht funktionieren, wenn wir alle gleich sind, sondern es braucht diese Vielfalt. Und dann schreibt er in Vers 5, genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Das, was es möglich macht, dass diese Unterschiedlichkeit, dass wir die wertschätzen können und dann trotzdem zu so einer Einheit wird, ist, dass ich vielleicht die Andersartigkeit beim anderen sehe, aber merke, da gibt es noch was anderes, was uns verbindet, nämlich das, was er hier schreibt, nämlich die Verbindung mit Christus. Kirche ist ein Ort, wo Leute, so unterschiedlich wie sie sind, mit unterschiedlichen Geschichten, wo Leute auch zusammenkommen, die verbunden sind dadurch, dass das, diese gute Nachricht, gemeinsam für sie gilt. Dass sie zu Jesus gehören, dass da einen Gott gibt, der sie liebt und dass sie Gottes Kinder sind. Und Gott ist kreativ. Wenn wir in die Schöpfung gucken, und ich bin davon überzeugt, dass Gott diese Welt gemacht hat, dann sehen wir so viele Farben, so viele Unterschiedlichkeit und so viel Kreativität. Und genauso ist es, glaube ich, bei uns Menschen. Und das ist etwas Schönes. Und ich glaube, wenn wir sehen, dass die Verbindung nicht sein muss, dass wir in allem immer gleich sind und es der andere auch immer automatisch meine Witze so versteht, wie ich mir es gerne wünsche. Aber das, was uns verbindet, nämlich das ist, dass wir gemeinsam eigentlich diese gute Nachricht hören können. Und das ist eine Grundlage, wie wir Vielfalt feiern können. Und die, glaube ich, viel enger und viel tiefer gehen kann als ein gemeinsames Hobby oder eine gemeinsame Art zu denken. Und ich glaube, mit dieser veränderten Grundlage kann ich das, was Gott mir gegeben hat, auch einsetzen. Und ich lese euch noch einmal diese Verse 6 bis 8 vor. Ihr dürft gerne mitlesen, wenn ihr wollt. Da steht, wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, das ist vielleicht ein bisschen schwer, was heißt das? Also wenn jemand Dinge, die von Gott kommen, sozusagen ins Leben von anderen hineinsprechen kann, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er andere seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Und diese Aufzählung ist nur ein Ausschnitt. Wir finden an anderen Stellen im Neuen Testament noch ganz andere Gaben und Dinge, die man irgendwie einbringen kann. Aber das, was hier quasi so deutlich wird, ist, dass all diese verschiedenen Sachen keine Wertung haben. Alles ist gleich wichtig. Und das ist total spannend. Man könnte sagen, okay, vielleicht auch ein bisschen demütigend. Ich stehe jetzt hier vorne, das Lehren, zum Beispiel zu predigen, steht im gleichen Vers mit den Sachen, wo jemand sagt, er bringt sich praktisch ein und stellt vielleicht die Stühle oder was auch immer. Das ist alles Dinge, die dazu dienen, diesen gesamten Körper irgendwie zusammen. Es ist keine Wertung da. Eine Ergänzung füreinander. Nichts, was mehr oder weniger wichtig ist, sondern was gemeinsam gebraucht wird. Und Paulus sagt, setzt das ein, was ihr habt, mit Hingabe. Und auch das ist nur möglich mit der richtigen Grundlage. Und manchmal habe ich so Momente, wenn ich vor herausfordernden Aufgaben stehe, und diese Woche ging es mir so, ich war 2 Wochen weg, auf meinem Schreibtisch waren noch ein paar andere To-Dos, die ich schon so ein bisschen vor mich hergeschoben habe. In der Familie waren ein paar Sachen, die ich auch irgendwie noch machen wollte, in so einem Garten und so weiter. Und dann sitze ich vor dieser Aufgabe zu predigen und ich merke so, ich finde das jetzt sehr herausfordernd, das jetzt vorzubereiten. Es ist anstrengend, ich habe so viel andere Sachen zu tun, ich habe vielleicht schlecht geschlafen, ich bräuchte doch auch mal ein bisschen freie Zeit, es ist gerade anstrengend. Und ich hatte diese Woche so einen Moment, ich lag dann so auf dem Bett und habe so ein bisschen im Selbstmitleid gesuhlt und Gott so gesagt, warum muss das denn jetzt so anstrengend sein, warum das jetzt auch noch, wie passt das jetzt noch rein, guck mal hier, du siehst doch, wie es mir geht, guck, was ich doch alles mache. Und auf einmal, ich würde sagen, irgendwie hat Gott wahrscheinlich ein bisschen bei mir geklopft, ist mir was klar geworden, das, was ich hier eigentlich, worum es in diesem Text geht, dass dieser Teil der guten Nachricht eigentlich auch das verändert. Denn auf einmal war mir klar, ey, okay, ja, stimmt. Es ist gerade viel, keine Ahnung, es ist gerade irgendwie, steht irgendwie was an und die Aufgabe ist auch, es braucht Kraft, vielleicht sie doch vorzubereiten, aber es gibt einen Gott, der hat sich für dich hingegeben. Jesus hat auch alles für dich gegeben und er sagt jetzt, derjenige, der dich liebt, dem du so viel wichtiger bist als alles andere, der das Beste für dich in seinem Leben will, er sagt, das, was ich dir gegeben habe, das sollst du einsetzen. Lehre, wenn es die Gabe ist. Und es war für mich wie so ein Wachrüttler, das will Gott von mir und es ist auch okay, wenn es mal anstrengend ist. Und Hingabe ist auch manchmal anstrengend, das kostet etwas, aber ich darf das machen für Gott. Und ich darf vor allem wissen, und das ist für mich so befreiend, ich komme dabei nicht zu kurz. Denn egal was ist, egal wie gut ich das mache, es weiß immer, da ist ein Gott, der sagt, ich bin da. Es kommt nicht auf deine Performance an. Ich habe nämlich das Entscheidende schon getan. Auch in Kirche, auch in deiner Arbeit, in deiner Rolle als Papa oder was auch immer, wo wir manchmal merken, ich komme eigentlich zu kurz und ich kriege das ja gar nicht in dieser Hingabe hin, darf ich wissen, ich komme aber auch nicht zu kurz. Und das ist okay. Mein Wert liegt auch nicht daran, wie gut ich das hinkriege oder wie schlecht und ob der Manu nachher zu mir kommt und sagt, ja, hast du gut gemacht oder nicht. Das ist nicht das Entscheidende, sondern mein Wert liegt in dem, was Gott für mich getan hat und wie er mich sieht. Unabhängig von dem, was ich so leiste. Und ich glaube, mit so einer guten Nachricht als Grundlage kann so ein verändertes Wir, kann Kirche so entstehen. Und wir werden das wahrscheinlich nie in Perfektion hier erleben. Nie so, dass das in jeder Situation irgendwie aus uns heraus sprudelt. Aber ich glaube, es steckt die Möglichkeit drin, wenn wir sagen, das soll unsere Grundlage sein, dass wir immer wieder aufeinander zugehen können und auch um Vergebung beten können. Und dem anderen zuhören können in seiner Unterschiedlichkeit und verstehen können, warum er vielleicht auch Dinge anders macht, als ich ihr denke, dass es richtig ist. Es ist eine Kraftquelle, die nicht aus uns kommt, sondern die Gott an den Start gelegt hat. Und ich glaube, das ist etwas, was wir immer wieder hören müssen. Immer wieder neu und deswegen auch in dieser Predigtreihe, aber auch schon morgen wieder neu, wenn man vielleicht jemanden sieht. Das ist nicht so das ABC des Glaubens. Ja, Jesus hat das irgendwie für mich gemacht. So wie mein Sohn das jetzt in der ersten Klasse lernt demnächst und dann hat das auch verstanden, da müssen wir jetzt eigentlich nicht mehr drüber sprechen, wie die Buchstaben geschrieben werden, das sollte man verstanden haben. Nein, eigentlich diese gute Nachricht, diese Grundlage ist etwas, was wir jeden Tag immer wieder aufs Neue, immer und immer wieder hören müssen, weil es ist wie das A bis Z, könnte man sagen. Es betrifft unser ganzes Leben und es gibt nie den Punkt, auch wenn jemand ist, so, ich bin mein ganzes Leben lang schon Christ, auch du musst es immer wieder hören. Und ich glaube, das macht es möglich, Teil von so einem Wir zu sein. Gott lädt dich heute ein, Teil davon zu sein. Oder wenn du sagst, ich weiß noch gar nicht genau, für mich ist Gott immer noch so ein bisschen wie diese Tante, die ich vielleicht auch ein bisschen komisch finde und ich weiß gar nicht, ob es diese Tante wirklich gibt. Ich habe vielleicht nur Erzählungen von meiner Mutter darüber gehört. Dann lädt er dich ein, das herauszufinden, ob da vielleicht wirklich an dieser Grundlage, an dieser guten Nachricht was dran ist. Egal was war, du darfst dabei sein, du wirst gebraucht. Und wenn du sagst, Kirche und ich, passt das? Vielleicht waren die letzten 2 Jahre mit Corona auch so Zeiten, wo du gemerkt hast, ja, Kirche ist vielleicht auch was Gutes, aber brauche ich das wirklich so ganz in meinem Leben? Und wo vielleicht so ein bisschen Entfremdung vielleicht auch schon stattgefunden hat, da sagt dir Gott eigentlich mit diesem Text, ja, du darfst dabei sein, du wirst gebraucht, auch in Zeiten, wo du vielleicht nicht mit dieser ganzen Hingabe das geben kannst, wo du kraftlos bist, wo du das dann einfach erleben kannst, dass andere für dich da sind. Aber Gott sagt, ich will dich dabei haben, egal wie du bist, die Unterschiedlichkeit feiere ich und du wirst gebraucht. Und ich glaube, dass du heute hier bist und dass du vielleicht Teil von mittendrin bist, das ist kein Zufall. Sondern ich glaube, das liegt wahrscheinlich daran, dass hier eine andere Person ist, die genau das braucht, was nur du bringen kannst. Die in einer Art und Weise vielleicht ermutigt wird durch eine Person, wie du es bist. Und genauso bist du vielleicht hier und es gibt dafür eine andere Person und alleine kriegst du es vielleicht gar nicht so hin, die genau das für dich sein kann. Eine Ermutigung in Zeiten, wo du kraftlos bist, wo du Hilfe brauchst. Vielleicht auch manchmal eine Ermahnung, wo du sagst, okay, das ist jetzt vielleicht auch dran. Mit dieser Grundlage der guten Nachricht wird sich, glaube ich, wenn wir uns das bewusst machen, unser Herz verändern und da fängt es an. Und dann wird sich Kirche verändern und dann wird sich vielleicht auch ein bisschen das Leben hier in dieser Stadt verändern zum Guten. Aber in dieser Reihenfolge und nicht umgekehrt, weil wir versuchen, wir sind ja so toll und kriegen das hin. Amen. Ich bete und dann hören wir noch ein Lied. Jesus, ich danke dir, dass du die Grundlage bist von Kirche. Ich danke dir, dass du die Grundlage von meinem Leben bist. Jesus, du weißt ganz genau, was in mir drin ist, wo ich mir bewusst ist, dass ich an manchen Stellen vielleicht sogar die Fehlerquelle bin, wo es anderen in Kirche schwer ist. Ich danke dir, dass du die Möglichkeit schaffst, aber immer wieder zurückzukommen, zu vergeben und vielleicht, was manchmal noch schwerer ist, um Vergebung zu bitten. Und ich bin davon überzeugt und ich danke dir für all die Momente, wo ich das erlebt habe, dass so ein verändertes Wir so viel Schönheit hat. Und ich bitte dich, dass du uns veränderst mit dieser Grundlage. Nicht, weil wir uns jetzt alle anstrengen und uns überarbeiten oder was auch immer oder irgendwie zeigen müssen, wie toll wir sind, sondern dass wir sagen, wir stehen auf einer Stufe. Und das, was uns verbindet, ist, dass da ein Gott gibt, der uns liebt und der alles für uns hingegeben hat. Ich bitte dich, dass du mittendrin zu so einem Ort machst und du siehst jeden Einzelnen hier, wo wir vielleicht gerade distanzierter sind, wo wir uns ganz neu anfangen, überhaupt mit diesem Thema mit dir zu beschäftigen. Ich bitte dich, dass du uns auf diese Art und Weise begegnest und wir nicht bei Kapitel 12, Seite 12 des Briefes anfangen und denken, Kirche ist etwas, wo ich jetzt was machen muss, sondern Kirche ist etwas, wo jemand etwas für mich gemacht hat. Und das ist die Grundlage und dann dürfen wir auch mitmachen. Danke, dass wir gebraucht sind. Mach, dass wir es feiern dürfen, diese Unterschiedlichkeit. Auch da, wo es herausfordernd ist, aber dass wir es genießen dürfen und da deine Schönheit und deine Kreativität sehen dürfen. Danke für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Amen.